Herzlich willkommen beim Podcast Hospiz bewegt. Für alle, die Hospiz weiterdenken. Vom Hospiz Ulm. Schön, dass Sie zuhören. Ich bin Caroline Bayer, Bildungsreferentin der Ulmer Hospizakademie. Und ich spreche heute mit meiner ehrenamtlichen Kollegin Elisabeth Kutschke-Hörmann über das Thema Ehrenamt, Einsatzleitung im Hospiz. Herzlich willkommen, liebe Elisabeth. Schön, dass du heute bereit warst für unser Gespräch. Ich freue mich sehr darauf und bin gespannt. Vielleicht stellst du dich jetzt am Anfang einfach mal kurz vor, damit unsere ZuhörerInnen wissen, mit wem wir es heute zu tun haben.
Danke, liebe Caroline, für das herzliche Willkommen. Ich bin Elisabeth Kutschke-Hörmann, von Beruf Sekretärin, dann war ich selbstständig. Mittlerweile bin ich schon einige Jahre im Ruhestand. Und zu Hospiz bin ich 1996 gestoßen. Da habe ich den Kurs zur Sitzwache speziell damals noch für das St. Anna-Stift gemacht. Damals gab es für jedes Heim eben eine Gruppe von ehrenamtlich Mitarbeitenden. Wenn ich erinnere, war ich schon viel länger in der Sterbebegleitung unterwegs.
Ja.
Nämlich in ganz jungen Jahren, als mein Großvater zu Hause verstarb und ich bei ihm schon zur Nachtwache war, weil damals einfach Sterben zu Hause völlig normal war. Ja, und dann, das war, glaube ich, noch der entscheidendere Faktor, habe ich einmal erlebt, wie im Krankenhaus sterbende Menschen aus dem Zimmer in den Abstellraum geschoben wurden.
Oh Gott.
Und da habe ich mir gedacht, das darf nicht sein. So darf keiner sterben müssen.
Ja, schrecklich.
Ja.
Einsatzleitung. Ich glaube, da können sich viele jetzt erstmal gar nichts drunter vorstellen. Vielleicht kann ich uns ganz am Anfang erstmal sagen, was ist denn das überhaupt?
Die Einsatzleitung bei Hospiz betrachte ich immer als erste Anlaufstelle für Menschen in außergewöhnlichen Lebenssituationen, wenn es um Krankheit und Sterben geht. Für Familien, die Angehörige pflegen, für Einrichtungen, die sehen, da braucht jemand eine Hand an seiner Seite und wir können es nicht leisten. Wir sind in der Einsatzleitung 7 Personen. 4 davon teilen sich die Wochen von Montag bis Donnerstag. Und 3 aus diesem Team sind für die Wochenenden zuständig, sprich für Freitag bis Sonntag.
Okay.
Wir sind erreichbar an allen diesen 7 Tagen von 8 bis 17 Uhr.
Wie genau funktioniert denn das jetzt? Also wie ist das genaue Prozedere? Also man ruft dann an unter der Nummer, die du vielleicht gleich auch noch sagen kannst. Und wie geht's dann weiter?
Also ist es so, dass ich fange jetzt einfach mal an, wie die Einsatzzeit für jeden Einzelnen aus unserem Team beginnt und wie das dann so weitergeht. Der Dienst, sage ich jetzt mal, beginnt immer mit einer sogenannten Übergabe. Das heißt, die Einsatzleitung, die neu übernimmt, erfährt vom vorherigen Dienst, was war, was steht an, wo gab es Probleme, welche ehrenamtlich Mitarbeitenden waren schon im Einsatz, wo muss nachgefragt werden, was muss dokumentiert werden, weil wir haben eben ein Programm, in dem alle Einsätze dokumentiert werden. Auch die Namen der ehrenamtlich Mitarbeitenden, die im Einsatz waren. Es wird auch die Stundenzahl vermerkt, einfach damit das alles für jeden von unserem Einsatzleitungsteam immer abfragbar und zugänglich ist. Natürlich alles unter Beachtung der Schweigepflicht für alle Parteien. Das ist, da glaube ich, einfach selbstverständlich. Das ist jetzt einfach mal so das Prozedere, wie unsere Schicht, sage ich mal, beginnt. Angerufen werden können wir von allen, die einfach Hilfe benötigen. Sprich, wir werden kontaktiert von Alten- und Pflegeheimen, von Krankenhäusern, von der Palliativstation der Uni Ulm, von Familien, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen und versorgen. Und für die sind wir einfach der Ansprechpartner der ersten Stunde, sage ich jetzt mal in dem Fall. Weiter geht es dann, dass wir einfach schauen, was braucht's denn?
Okay.
Ja, was braucht's denn? In Alten- und Pflegeheimen ist es in der Regel eine halbe Nacht. Einfach zur Unterstützung sowohl der Angehörigen als auch des Pflegepersonals. Auf der Palliativstation geht es immer um eine ganze Nacht, die wir im Einsatz sind. Im häuslichen Bereich ist es, wenn für die Nacht angefragt wird, immer auch die ganze Nacht, weil einfach sonst die Angehörigen nicht zur Ruhe kommen. Im häuslichen Bereich gibt es eben aber auch Anfragen für den Tag. Heißt, die Ehefrau sagt, ich sollte mal wieder zum Arzt gehen, selber. Ja. Ich möchte meinen Angehörigen aber nicht alleine lassen. Ich würde gerne mal in Ruhe spazieren gehen, eine Stunde. Ich würde gerne mal wieder einen Kaffee trinken gehen mit Freunden. Und ich möchte nicht, dass mein Angehöriger in der Zeit alleine ist. Könnt ihr uns da unterstützen? Ja, bei Anfragen aus Heim, aus Einrichtungen, schauen wir natürlich und erfragen so viele Informationen wie möglich zu der Person, um die es geht.
Ja.
Damit wir einfach unsere ehrenamtlich Mitarbeitenden auch ein bisschen vorbereiten können und die ein bisschen Hintergrundinformationen zu dem betreffenden Menschen haben. Wir erfragen dort auch natürlich Station, Zimmer und so weiter und auch eine Telefonnummer, unter der ehrenamtlich Mitarbeitende vor ihrem Einsatz nochmal anrufen können.
Ja.
Was wichtig ist, wenn die räumliche Entfernung einfach nicht gerade nur 2 Kilometer beträgt.
Mhm.
Wenn es um Anfragen im häuslichen Bereich geht, da erfolgt in der Regel ein Hausbesuch von Seiten der Einsatzleitung.
Um die Situation sich anzuschauen, oder?
Genau, damit die Situation von uns angeschaut werden kann. Wie sind die räumlichen Gegebenheiten? Was ist wichtig? Was wird wirklich gebraucht von der Familie? Auch Dinge wie, wohnen die Angehörigen in der gleichen Wohnung?
Ja.
Gibt es eine Telefonnummer, unter der angerufen werden kann, wenn das nicht der Fall sein sollte? Wo stehen Getränke für den zu Pflegenden, zu Versorgenden? Gibt es irgendeine gemütliche Sitzgelegenheit für unseren ehrenamtlichen Mitarbeitenden, für die ehrenamtlich Mitarbeitenden, wo sie sich ein bisschen ausstrecken können? Und dann natürlich, wenn der Mensch alleine lebt,
ja,
wie kommen wir an den Schlüssel?
Okay, so ganz simple ganz Fragen simple eigentlich, Dinge, die aber geklärt sein müssen.
Richtig. Gibt es Nachbarn, wo der Schlüssel deponiert ist?
Ja.
Gibt es irgendeine Wassertonne, in der der Schlüssel liegt, was auch schon war? Einfach diese Dinge, wie kommen wir in diese Wohnung zu dem Menschen? Und da nochmal wichtig, gibt es da eine Telefonnummer, unter der angerufen werden kann, wenn irgendwas Außergewöhnliches passiert?
Mhm.
Wie lange sollen wir dann dort bleiben? Warten wir dann auf den Pflegedienst? Warten wir auf einen entfernten Freund, Nachbarn, der dann kommt?
Mhm.
Das ist in dem Fall ganz immens wichtig. Wichtig ist auch gerade bei häuslichen Anfragen, wie viel Zeit braucht es denn?
Okay.
In der Familie. Haben wir einen ehrenamtlich Mitarbeitenden, der diese Zeit alleine leisten kann?
Mhm.
Oder müssen wir ein Tandem machen? Was natürlich voraussetzt, dass wir genügend Mitarbeiter haben.
Ja.
Und zu diesem Thema ist ganz wichtig zu sagen, dass bei Hospiz jedes Jahr in der Regel ein neuer Kurs stattfindet, in dem Menschen, die an Mitarbeit bei Hospiz interessiert sind, eine gute Ausbildung, eine gute Basis erfahren, damit wir einfach immer genügend gut ausgebildete Menschen bei uns haben, die mitarbeiten.
Ja, ich kann mir jetzt auch vorstellen, wenn man dann in so eine häusliche oder generell, aber ich glaube, in einer häuslichen Situation spielt es vielleicht eine besondere Rolle, wenn man da hinkommt, das muss ja auch irgendwie menschlich dann passen. Und wie geht ihr da vor? Oder, also ihr kennt ja die Ehrenamtlichen und dann versucht ihr da ein passendes Gegenüber zu finden. Oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, also das ist jetzt was, was ich wirklich vergessen habe, gerade zu erwähnen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, was du mich da jetzt fragst. Wir wollen immer schon ganz genau gucken, wie ist der Mensch, zu dem wir gerufen sind? Und wir können dann so eine Idee entwickeln, welcher unserer Ehrenamtlerinnen passt da gut hin.
Mhm.
Ja, ich denke, wir versuchen das schon, wenn es um eine Einrichtung geht, zu gucken obwohl wir da einfach durch unseren Rufbereitschaftsplan, auf dem sich unsere ehrenamtlich Mitarbeitenden eintragen können, natürlich die Menschen vorgegeben haben, die gerade Dienst tun wollen. Aber im häuslichen Bereich, wo einfach der Kontakt über längere Zeit stattfindet, wo man auch mit Familienangehörigen konfrontiert wird, ist es doppelt wichtig, dass es passt. Dass es passt. Wir tun unser Möglichstes, sagen natürlich aber auch immer dazu, dass wenn es nicht passt, dass uns doch rückgemeldet wird. Dass wir einfach schauen können, wie können wir was ändern. Ich stelle mir nichts Schlimmeres vor, wie die Tatsache, es geht mir nicht gut und es kommt einmal in der Woche jemand zu mir, mit dem ich alleine bin. Ich mag den nicht.
Ja,
ich mag den nicht.
Ja, also stelle ich mir tatsächlich ja wirklich ganz unangenehm und schlimm vor. Und wenn da im Gegenteil jemand sitzt, der vielleicht, weiß es nicht, ähnliche Interessen hat oder ähnlichen beruflichen hinter irgendwelche Anknüpfungspunkte, fällt es einem wahrscheinlich, den man einfach mag. So wie du es gesagt hast, manche Menschen mag man halt einfach.
Genau. Und das ist auch immer wieder eine Rückmeldung, also sowohl von unseren Mitarbeitenden als auch von den Familien, dass es einfach was Wunderbares sein kann. Ah, unser Vater hat die gleichen Hobbys wie der Herr, der jetzt da war. Oder die unterhalten sich fürchterlich gern über Literatur. Ja, der eine ist ein Musiker, findet es ganz toll, dass er ein Gegenüber hat, der auch da zumindest ein Instrument spielen kann. Also das ist schon immens wichtig, Caroline, ja. Ganz immens wichtig. Weil ich denke, wenn du im normalen Leben umgibst du dich auch sehr ungern mit Menschen, die dir nicht liegen.
So ist es, ja.
Und in so einer Situation kannst du nicht davonlaufen. Du kannst nicht davonlaufen. Ja, du bist dem ausgeliefert 2 Stunden oder wie auch immer.
Und wahrscheinlich hat man auch einfach nicht die Kraft und auch nicht die Nerven, wirklich zu sagen, nee, gehen Sie bitte, ich möchte es nicht. Also das traut man sich ja dann vielleicht, obwohl man in so einer Situation ist, dann trotzdem nicht. Also wenn es noch so, doch eine Hemmschwelle da ist, sowas jemand ins Gesicht zu sagen.
Aber ganz wichtig ist, wenn wir es nicht merken, es trotzdem zu tun. Wir erleben das doch schon manchmal in Einrichtungen, in Alten- und Pflegeheimen, dass es einfach ein Gespür ist, beziehungsweise wenn Menschen noch ansprechbar sind, die dann manchmal einfach auch sagen können, bitte gehen Sie jetzt.
Das ist dann toll, ja.
Das finde ich ganz wunderbar und unsere ehrenamtlich Mitarbeitenden sind deshalb auch nicht frustriert und auch nicht beleidigt, weil wir lernen in unserer Ausbildung und auch in unserem Tun, Menschen so zu nehmen, wie sie sind, in allen ihren Facetten. Und wenn jetzt heute die Frau M. nicht will, dass jemand am Bett sitzt und uns wegschickt, dann ist es total legitim.
Ja, deswegen denke ich, ist es auch, wie du gesagt hast, einfach wichtig, nochmal zu sagen, dass die Ehrenamtlichen diesen Qualifizierungskurs machen, wenn man da eben auf sowas vorbereitet wird. Ja. Dass man eben nicht enttäuscht ist, wenn man mal weggeschickt wird und wenn es an einem Tag mal einfach nicht passt.
Genau. Ich darf nicht erwarten, dass jeder Juhu schreit, wenn jetzt jemand von Hospiz kommt. Ja? Ich kann mich an meine Anfangszeiten erinnern, da hieß es immer, oh, die Sterbefrauen kommen wieder. Ja? War einfach damals so. Ich muss nicht akzeptieren, dass jemand an meinem Bett sitzt, wenn mir nicht danach ist.
Ja. Manche sind vielleicht ja einfach lieber allein oder möchten einfach auch keinen Fremden.
Keinen Fremden haben. Ja. Ich denke, dann kann man immer, wenn man das spürt, kann man immer nur versuchen, sich ganz ans andere Ende vom Zimmer zu setzen und zu gucken, ist jetzt doch eine Situation, wo ich geschwind eingreifen müsste, weil jemand versucht, aus dem Bett zu steigen oder wie auch immer. Aber im Grundsatz haben wir alle gelernt, es zu respektieren, wenn Menschen unsere Unterstützung nicht wollen.
Genau, die Wünsche und Bedürfnisse des Betroffenen stehen einfach immer im Vordergrund.
Genau. Immer.
Vielleicht jetzt nochmal, du hast es schon beantwortet in Teilen, aber vielleicht kannst du es nochmal ganz konkret formulieren. Wer kann denn anrufen? Also ich kann mir jetzt auch vorstellen, da kommen vielleicht Anrufe, wo ihr jetzt gar nicht direkt helfen könnt, aber vielleicht vermittelt ihr dann weiter oder wie läuft es dann?
Also anrufen kann im Prinzip jeder. Also es kann natürlich, wie schon gesagt, Einrichtungen, Alten- und Pflegeheime, die Krankenhäuser, die Palliativstationen. Es kann aber auch jeder Privatmensch, sage ich jetzt, mir fällt gar kein anderes Wort ein, anrufen, der zu Hause pflegt und sagt, wir schaffen es im Moment gut alleine. Mhm. Aber darf ich mich bei euch melden, wenn wir merken, es geht nicht mehr?
Okay.
Mhm. Ja? Es gibt auch immer mehr Anrufe, die einfach wissen wollen, was die eben auch pflegen zu Hause, die aber sagen, wir haben eine große Familie, wir haben ein großes Umfeld, wir können gut uns wechseln und wir wollen unbedingt, dass unser Vater, Mutter, Oma zu Hause stirbt, weil sie das so wollten. Aber was habt ihr denn noch für Ideen? Was gäbe es denn sonst noch?
Okay. Mhm.
Ja? In vielen Familien gibt es noch gar keinen Pflegedienst, wenn die uns anrufen.
Okay.
Ja, da gibt es noch kein Pflegebett. Ach ja, Pflegebett gäbe es ja auch. Ja, wo kriegen wir das her?
Mhm.
Ja?
Mhm.
Also es gibt schon immer noch Dinge, die neu sind in den Familien, weil es ja einfach das erste Mal ist, dass sie sowas erleben, die vielleicht auch mit dem Hausarzt noch gar nicht so intensiv sich darüber unterhalten haben, was es für Möglichkeiten gibt.
Mhm.
Und die einfach noch mal so eine Hintergrundsicherheit wollen. Ja,
mhm.
Also, ach ja, wunderbar, dass wir das jetzt so alles wissen, aber dürfen wir noch mal anrufen? Gibt es eine Telefonnummer, wo wir noch mal anrufen können? Und dann ist natürlich ganz wichtig unsere Telefonnummer, nämlich die 0731 509 733 70. Das ist die Nummer der Einsatzleitung und 7 Tage in der Woche von 8 bis 17 Uhr ist da jemand am Telefon.
Mhm.
Es gibt doch relativ viele Situationen, wo es einfach nur um Telefonate geht.
Also Beratung. Eigentlich dann.
Ja, oder einfach nur ein Zuhören.
Okay.
Einfach nur ein Zuhören erleben wir doch auch immer häufiger unter dem Aspekt, wir machen das jetzt alles so, weil es unser Angehöriger wollte, zu Hause bleiben. Ist es so in Ordnung?
Mhm.
Dürfen wir dann auch wirklich anrufen, wenn es nicht mehr anders geht? Oder seid ihr beleidigt, wenn jetzt nicht von uns sofort eine Anfrage kommt? Also einfach so eine Reißleine.
Ja.
Ja. Und das passiert dann vielleicht ein Telefonat, vielleicht irgendwann auch noch mal ein zweites.
Mhm.
Und mehr ist oft gar nicht vonnöten. Es ist einfach diese Sicherheit, ich habe jemand, der würde uns beistehen, wenn wir es alleine nicht schaffen.
Ja, und vielleicht auch so ein Stück weit eine Bestätigung. Wir haben das jetzt so und so organisiert, diese Möglichkeiten XY ausgeschöpft. Was haltet ihr davon? Sind wir so jetzt erstmal gut aufgestellt?
Ja.
So kann ich mir das jetzt auch vorstellen, dass das der Fall ist. Einfach nochmal so kurz, hört sich für uns jetzt stimmig an.
Ja.
Wenn sich was ändert, melden Sie sich.
Genau,
so.
Genau. Einfach diese Sicherheit, die Familien dann dadurch erhalten und oft nochmal ermutigt werden, so zu bleiben, auch in der Konstellation, in der das jetzt alles so gehandhabt wird in den Familien. Und das passiert ganz oft in einer wunderbaren Weise.
Mhm.
Ja.
Vielleicht können wir jetzt nochmal genauer darauf eingehen, warum gibt es die Einsatzleitung überhaupt? Also warum hat man bei Hospiz Ulm sowas eingerichtet?
Also ich denke, die Einsatzleitung wurde eingerichtet, damit schnell Unterstützung organisiert werden kann.
Ja.
Sowohl in den Einrichtungen als auch in den Familien. Und dass einfach so ein Bindeglied geschaffen wird zwischen unseren ehrenamtlich Mitarbeitenden und den Menschen, die Unterstützung brauchen.
Mhm.
Weil wir als Einsatzleitung gucken ja, dass es zustande kommt und dass es passt. Und wir sind dann auch die Stelle, an der unsere Mitarbeitenden sich zurückmelden, quasi dann auch gucken können, müssen wir was ändern in unserem Tun, in diesem speziellen Fall.
Mhm.
Ist für mich jetzt so der Hauptgrund. Und natürlich auch Anlaufstelle zu sein für unsere ehrenamtlich Mitarbeitenden in allen Belangen, sei es jetzt bei Begleitungen in Familien, wenn es da irgendwas gibt, wo man vielleicht nochmal hingucken muss. Oder wenn es auch in einer Einrichtung ist, wo sie sagen, hat mir jetzt nicht so gut getan oder so. Also einfach eine Anlaufstelle auch zu sein für die Belange unserer ehrenamtlich Mitarbeitenden. Also ich will jetzt nicht unbedingt sagen Nöte, aber einfach für Dinge, die beim Tun auffallen. Ja.
Da möchte ich jetzt direkt was ergänzen. Also ich mache ja gerade auch den aktuellen Ehrenamtskurs und da gab es jetzt natürlich auch schon von einigen Kollegen Einsätze. Und da möchte ich jetzt einfach kurz zurückmelden an die Einsatzleitung, was eben besonders positiv hervorgehoben wurde, dass man sich so gut vorbereitet und aufgehoben fühlt. Also genau der Punkt, den du gesagt hast, man kann dann eben mit allem kommen. Aber die Einsatzleitung hat eben auch vorher sich die Situation angeschaut, Informationen gesammelt. Und es ist dann einfach so, bevor ein Ehrenamtlicher in so ein Haus kommt, in eine neue Begleitung, habt ihr eben einfach schon viele Punkte abgeklärt und besprochen. Und dadurch fühlt man sich gut vorbereitet und sollte sich dann eben auch was ändern oder man hat dann, sammelt dann die eigenen Eindrücke, meldet man die wieder zurück und entsprechend wird reagiert. Also das finde ich jetzt schön, dass du das jetzt so beschrieben hast und ich kann das jetzt einfach ganz aktuell sagen von dem, was mir geschildert wurde. Genauso funktioniert es auch und nur dadurch fühlen sich die Ehrenamtlichen dann auch die ganz Neuen sozusagen, die da jetzt noch gar keine Erfahrungen haben, gleich von Anfang an sicher und gut aufgehoben.
Es ist auch wunderbar, dass du das jetzt so formulierst, Caroline, eben aus deiner Erfahrung jetzt, weil du den Kurs gerade gemacht hast. Das sind Dinge, die sind für mich schon so selbstverständlich, dass mir dann das manchmal untergeht, wenn ich darüber jetzt spreche. Ja, aber genauso ist es. Und wir bieten auch den Mitarbeitenden aus dem aktuellen Kurs immer wieder an, dass wir, wenn sie Einsatz machen, wenn es gewünscht wird, einfach unser Einsatzleitungshandy ja. Nicht um 17 Uhr abschalten, sondern einfach so lange einfach angeschaltet lassen, dass für den Fall, dass ganz akut irgendwas nach so einem Einsatz auf der Zunge liegen würde oder auf dem Herz liegen würde, dass das unmittelbar mitgeteilt werden kann.
Ja, das finde ich einfach schon wichtig zu wissen, weil ich glaube, das stellt man sich einfach nicht darunter vor, wenn man Einsatzleitung hört, dass es da natürlich um Betroffene geht, die anrufen können und ihre Möglichkeiten ausloten, sondern auch um die Ehrenamtlichen, die sozusagen auf der anderen Seite stehen. Ihr seid einfach die Verbindung und ihr seid für beide Seiten die Ansprechpartner und bietet auch die Unterstützung und entscheidet, wie es weitergeht.
Natürlich, nur wenn unsere ehrenamtlich Mitarbeitenden gut sich gut aufgehoben fühlen, können sie auch einfach gut unterstützen in Familien oder zu Menschen, zu denen sie gerufen werden.
Mhm. Vielen Dank. Jetzt kann ich mir aber auch vorstellen, es ist jetzt auch nicht immer so einfach. Es gibt bestimmt auch Schwierigkeiten, die einem mal begegnen. Vielleicht kannst du da so sagen, was so die Herausforderungen manchmal einfach aus sind, die das nicht ganz so einfach machen.
Also die Schwierigkeit, die wir immer schon haben als Einsatzleitung, ist einfach genügend ehrenamtlich Mitarbeitende zu haben. Der Schwerpunkt unserer Einsätze ist nun mal die Nacht. Mhm. Ja? Die Nacht ist immer ein schwieriger Bereich und unsere ehrenamtlich Mitarbeitenden werden jünger. In meinen Anfangszeiten waren es alle Menschen nach ihrer Berufstätigkeit. Mittlerweile haben wir sehr viel wunderbare junge Menschen, die bei Hospiz mitarbeiten. Da ist es natürlich nicht ganz so einfach, die Nächte immer gut abzudecken. Eben aus diesem Grund sind diese Kurse so wichtig, dass wir einfach immer wieder neue Mitarbeiter finden, die bereit sind, in die Nächte zu gehen. Es findet eben auch ein Wechsel statt. Auch unsere altgedienten ehrenamtlich Mitarbeitenden verändern sich in ihrem Leben. Ja, ihr Umfeld kann sich ändern, die Familienverhältnisse, der Arbeitsplatz.
Ja.
Dann gibt es ja bei Hospiz Ulm auch verschiedene Einsatzbereiche, wo der eine oder andere sagt, ach, ich würde jetzt gern lieber mal in den Bereich gehen und nicht mehr in die Nächte. Also das ist nach wie vor eine große Herausforderung, sage ich jetzt mal. Wir würden uns wünschen, jeden Tag 2 ehrenamtlich Mitarbeitende auf unserem Rufbereitschaftsplan zu haben.
Ja.
Klappt nicht immer. Dann gibt es eine sogenannte Notfallliste,
okay,
die wir dann über eine WhatsApp-Gruppe informieren, wo sich dann ehrenamtlich Mitarbeitende melden können, die jetzt ganz spontan für den Abend noch zusätzlich Zeit hätten. Es gibt aber einfach auch Tage, da haben wir 2 ehrenamtlich Mitarbeitende auf unserer Anrufliste, aber wir haben 4 Anfragen. Mhm. Ja, auch dann wiederum ist diese WhatsApp-Gruppe unbedingt hilfreich. Mhm. Aber auch dann schaffen wir es leider nicht immer, alle Anfragen abzudecken. Und da ist es natürlich nicht immer einfach zu sagen, ich habe 4 Anfragen, 2 Mitarbeiter.
Was
wo ist es jetzt am wichtigsten? Oder dann dort anzurufen und zu sagen, sorry, ich habe heute niemand. Mhm. Ich habe aber auch morgen niemand. Ja, das ist, finde ich, für uns Einsatzleitungen das Allerschwierigste. Mhm. Natürlich auch, wenn ein ehrenamtlich Mitarbeitender von einem Einsatz in eine Einrichtung kommt und sagt, ich bin der Meinung, der Mensch müsste mehr Schmerzmittel, mehr haben, wo wir ja wirklich gehalten sind, uns dann nicht einzumischen. Mhm. Ja, weil wir pflegen nicht.
Ja.
Wir sind Gast in diesem Haus. Wir nehmen natürlich die Rückmeldung entgegen, aber wir können jetzt nicht wirklich massiv eingreifen, weil wir eben uns in einer Gastrolle befinden.
Und das muss man dann halt auch
aushalten. Und das muss man aushalten, weil Hospiz heißt da sein, wenn es schwer wird, und aushalten, wenn es schwer wird. Und da gehört dann eben so eine Situation auch dazu. Mhm.
Ja. Vielen Dank. Noch zum Schluss eine persönliche Frage. Gibt es ein Telefonat, ein Gespräch? Gibt speziell aus deiner Erfahrung in der Einsatzleitung, was dich besonders geprägt oder beeindruckt hat?
Ja, das war ganz in meinen Anfängen als Sitzwache. Da wurde ich in eine Familie geschickt für eine Nacht. In der Familie lag der Ehemann im Sterben und die Ehefrau war völlig aufgelöst. Mhm. Ich habe das noch nie erlebt. Ich habe noch nie einen Toten gesehen, ich habe noch nie ein Sterben erlebt. Was mache ich? Was mache ich, wenn was passiert? Was tue ich, wenn mein Mann jetzt stirbt? Wen muss ich anrufen? Was muss ich tun? Und ich kam dann dahin, selber ja noch völlig unerfahren, sage ich jetzt mal. Und dann war da plötzlich gar nichts mehr von Aufregung. Ich habe gedacht, die Frau, die geht jetzt ins Bett, schläft sich raus aus der Situation. Aber wir saßen dann die ganze Nacht mehr oder weniger schweigend bei dem sterbenden Menschen. Der Ehemann ist in der Nacht auch nicht verstorben.
Okay.
Die Frau wollte auch für die nächste Nacht keine Unterstützung mehr. Es war einfach alles friedlich und ruhig. Mhm. Und ich glaube, der Frau hat es gut getan, einfach in dieser Situation, wo sie so gemeint hat, sie wäre mit allem überfordert und sie müsste dann von einem Anruf in den anderen flitzen und sofort Bestatter rufen oder was auch immer. Sie hat gemerkt, das ist alles gar nicht notwendig, weil wenn der Mensch dann verstirbt, gibt es ja nichts mehr zu vereilen. Es gibt nichts mehr zu vereilen. Mhm. Ja, das blieb mir sehr und bleibt, ist immer ganz parat, wenn ich so diese Aufregung verspüre, die ja herrscht, weil es halt eine Situation ist, die viele Menschen noch gar nicht erlebt haben. Und ich glaube, mein schönstes, wenn man da jetzt von schön sprechen mag, oder mein eindrucksvollstes Erlebnis war wirklich, als ein guter Freund, der vergangenes Jahr verstorben ist, mich immer gefragt hat, du bist doch bei Hospiz. Wie geht denn Sterben? Wie geht denn Sterben? Und wann ist es denn soweit? Und ich musste immer sagen, du, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
Ja.
Und dann kam immer die Antwort, dann warten wir jetzt einfach zusammen. Kannst dich auch zu mir legen und wir warten zusammen. Und ich denke immer, dieses Vertrauen zu spüren, dieses Vertrauen, das uns Menschen in so einer intimen Lebensphase und in so einer intimen Situation entgegenbringen, auch die Familien, in die wir gerufen werden, das ist einfach das, was Hospizarbeit so erfüllend macht und nach so vielen Jahren für mich auch immer noch so erfüllend macht. ich wünsche mir wirklich von ganzem Herzen, dass jeder, der diese Hospiz-Podcasts hört, davon erzählt, von Hospiz erzählt,
ja,
vom Leben erzählt, das bei Hospiz ja genauso pulsiert, vom Sterben erzählt, das zum Leben einfach dazugehört, wie geboren werden. Mhm. Und einfach dadurch Hospiz, den Hospizgedanken noch breiter macht, als er schon ist. Und immer wieder sagt, wir sind da, wenn es schwer wird. Mhm. Und wir lassen euch nicht alleine, wenn es schwer wird. Wir halten das mit euch aus.
Ja, vielen Dank, Elisabeth. Das war gerne, jetzt wirklich sehr eindrücklich. Ich würde jetzt noch mal kurz zusammenfassen, was ich jetzt so mitnehme heute aus dem Gespräch. Und du darfst mich dann gerne noch ergänzen, wenn dir noch was mhm. einfällt. Du hast es gerade am Schluss nochmal gesagt, das war für mich das auf jeden Fall hängen geblieben. Wir sind da, wenn es schwer wird. Dafür ist die Einsatzleitung auch da. Man kann einfach mal anrufen, sich beraten lassen. Man schaut dann gemeinsam, was braucht's, wie können wir unterstützen, was gibt's für Möglichkeiten. Niemand sollte eben am Ende seines Lebens allein sein müssen. Das war für dich auch so der Auslöser, dich mit dem Thema näher zu beschäftigen und zu engagieren.
Absolut.
Es gibt viele Möglichkeiten, aber nur, wenn wir auch genügend Ehrenamtliche haben, die gut ausgebildet, gerüstet sind für die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten bei Hospiz Ulm. Und du wünschst dir auch eigentlich mehr Mut, über das Thema Sterben zu sprechen. Und weil es eben zum Leben dazugehört. Und hier bei Hospiz ist auch ganz viel Leben. Ich glaube, das schaffen wir auch ganz gut in dem Podcast zu vermitteln, was wir hier für eine Vielfalt haben, eine Vielfalt an Menschen, eine Vielfalt an Themen und dass es eben nicht nur in Anführungsstrichen ums Sterben geht, mhm. sondern es sind einfach Menschen hier, die auch mitten im Leben stehen und die eben andere begleiten und das ist sehr bereichernd und sollte auch ein bisschen normaler vielleicht in der Gesellschaft wieder werden.
Ja, und ich finde immer, was Hospiz noch ausmacht, und das ist schon, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt. Hospizarbeit findet nicht alleine statt. Mhm. Hospizarbeit geht immer nur in einem Team.
Ja.
Und diese Teamarbeit ist was Wunderbares.
Ja, das macht einfach Spaß.
Das macht einfach Spaß.
Das können wir beide, glaube ich, bestätigen.
Ja,
das
absolut.
Macht einfach Spaß.
Absolut.
Ja. Vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.